Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Schönen guten Tag.
Auch zur Tupperparty?
Ja klar, bei Anna.
Na, auch zur Tupperparty? Jahrzehntelang gehörte sie zu den beliebtesten Partyreihen der westlichen Welt. Vielleicht, weil Kaufen in Gesellschaften noch viel mehr Spaß macht als alleine und die Kassen dann natürlich auch noch süßer klingeln. Warum Tupperpartys wahrscheinlich bald der Geschichte angehören, das besprechen wir gleich hier im Kompressor. Zu den Mega-Bestsellern gehörte der Tortentwist, die Cornflakes-Box, die Salatschleuder und natürlich die Plastik-Frischhalteboxen. Ich spreche in der Vergangenheitsform, denn der Firma Tupperware geht es schlecht. Und das nach über 75 Jahren Geschichte. Gegründet 1946 von Earl Tupper in Orlando, USA, ist die Aktie Anfang der Woche um fast die Hälfte abgestürzt. Nun befürchten viele das Ende der legendären Tupper-Partys. Warum Tupper-Töpfe längst zu unserer Kulturgeschichte gehören, das bespreche ich jetzt mit Matteo Kries. Er ist Kunsthistoriker, Kurator, Direktor des Vitra Design Museums und jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Kries.
Ja, guten Tag.
Wo wir gerade über Design sprechen, was hat denn eigentlich die berühmten Tupper-Töpfe zu Design-Ikonen gemacht?
Ja, man muss sich vorstellen, die Haushalte sahen in der Nachkriegszeit noch relativ grau und rein funktional aus und die Tupperware brachte dann Farbe hinein. Das waren mit die ersten Gegenstände, die aus Kunststoff waren und eben deshalb auch sehr bunt sein konnten. Und auf einmal wurde eben aus dem Haushalt auch ein Schaufenster für Lebensfreude, die man nach der Nachkriegszeit wieder gewonnen hatte.
Die Lebensfreude, die passte ja auch ganz hervorragend zu diesem sehr, sehr ungewöhnlichen Verkaufsstrategie. Die Tupper-Partys, die hatten ja durchaus was von Kulturrevolution in der Küche. Wieso kamen die wohl so gut an?
Ja, auch das ist, glaube ich, erklärbar aus der historischen Ära, in der die Tupperware entwickelt wurde. Am Anfang war das gar nicht so erfolgreich, die Tupperware. Und sie wurde dann wirklich erfolgreich, als eine alleinerziehende Mutter, Brownie Wise hieß die, ab den 50er Jahren diese Idee der Tupper-Partys hatte. Das war ein Vertriebsmodell, was damals recht ungewöhnlich war, was sich danach auch ausbreitete auf ganz viele andere Sektoren. Und das machte den Vertrieb zu einem sozialen Event. Und das bot natürlich die Möglichkeit, dann in Kontakt mit anderen Leuten zu kommen. Das heißt, aus dem Haushaltsleben, was oft eine sehr nach innen gekehrte Tätigkeit war, wurde ein soziales Ereignis. Und insofern, denke ich, darf man auch den emanzipatorischen Charakter dieser Tupper-Partys nicht unterschätzen.
Mhm. Herr Kries, wo sehen Sie denn die Hauptgründe für den Untergang dieses Imperiums der Tupperware?
Ja, seit den 50er Jahren hat sich natürlich vieles verändert. Heute geht es nicht mehr so sehr um dieses sparsame Aufbewahren von Vorratsresten. Das waren ja so Argumente auch, die zum Erfolg dieses Modells führten. Und man muss auch sagen, mit der Corona-Pandemie haben natürlich auch die Tupper-Partys gelitten. Die konnten nicht mehr stattfinden. Und es gibt natürlich heute ein anderes innovatives Vertriebsmodell, das ist das Internet. Und da hat Tupper, glaube ich, relativ wenig investiert. Da haben andere sie überrundet. Und ich denke, heute ist das Image der Tupperware immer noch sehr geprägt von dieser Historie. Aber das ist eben kein Image mehr, mit dem man den Zeitgeist heute trifft.
Jetzt hat die Firma Tupper immer auch mit der Langlebigkeit ihrer Produkte geworben. Ich kann das aus eigener Anschauung bestätigen. Also wir haben, ich glaube, Tupper-Töpfe, die schon meiner Großmutter gehört haben. Aber Plastik ist und bleibt eben doch Plastik. Und das ist wahrscheinlich auch ein Werkstoff, der heute nicht mehr so gutiert wird, oder?
Auf jeden Fall. Also es ist schwierig mit einem Plastikgegenstand heute noch große unternehmerische Erfolge zu erzielen, wenn nicht dieses Plastik sehr einfach recycelbar ist und wenn das nicht auch in der Kommunikation dieses Objekts nach vorne gestellt wird. Das hat Tupper bisher weniger gemacht. Es ging um andere Argumente. Ich glaube, dass ansonsten eigentlich das Tupper-Produkt heute immer noch viel Potenzial hätte. Denn man muss sich vorstellen, das Aufbewahren von Lebensmitteln, man will weniger wegwerfen, man will auch bei Takeaway-Produkten das nicht in eine Einwegverpackung beziehen, sondern eigentlich in einer wiederverwendbaren Verpackung. All das sind ja Anwendungsgebiete, in denen die Tupperware heute wunderbar eingesetzt werden kann. Wird sie auch, aber es gibt eben viele Konkurrenzprodukte heute, die das etwas geschickter machen, die mehr auf Online-Vertrieb setzen, die auch ein anderes Narrativ erzählen, ja, die wirklich zum Beispiel sich auf diesen ganzen Takeaway-Sektor konzentrieren. Und da kann man heute sehr erfolgreich sein. Aber das sind eben alles Ansätze, die Tupperware in den letzten Jahren, glaube ich, zu wenig verfolgt hat.
Nach über 75 Jahren Geschichte steckt die Firma Tupperware in einer tiefen Krise. Wir haben darüber mit Matteo Kries gesprochen, Kunsthistoriker, Kurator und Direktor des Vitra Design Museums in Weil am Rhein. Ganz herzlichen Dank, Herr Kries.
Gerne, wieder.
Panama Papers von der US-Rockband Deal Casino. Das ist einer von über 40 Songs, mindestens 5 Bands und immerhin 2 Alben, die nach diesem Ereignis aus dem Jahr 2016 benannt sind.
Nach Enthüllungen über tausende Briefkastenfirmen in Panama.
Schneller Reminder. Die Panama Papers heißen so, weil Panama eine beliebte Steueroase ist. Die besagten Papiere sind geleakte Unterlagen eines Offshore-Dienstleisters aus Panama. Anders gesagt, von einem Anbieter von Briefkastenfirmen. Sie kamen an die Öffentlichkeit durch einen anonymen Whistleblower und einen internationalen Zusammenschluss von Medien und JournalistInnen, die die Papiere ausgewertet haben. Stellt sich raus, ganz schön viele reiche Menschen hatten ihr Geld nach Panama geschafft und dadurch mutmaßlich Steuerbetrug begangen.
Unter ihnen Staatschefs, Sportstars und Kriminelle.
Popstars tauchten in diesen Papers noch nicht auf, aber es gab weitere Leaks. Aus den Paradise Papers konnte man noch im selben Jahr erfahren, dass U2-Frontmann Bono eine Firma in der Steueroase Malta genutzt hatte, um in ein Shoppingzentrum zu investieren. Oder dass Shakira in Malta ihre Musikrechte untergebracht hatte. Die Hüften lügen bekanntlich nicht, aber kann man das auch von der Steuererklärung sagen? 2021 wurden die Pandora Papers geleakt. Darin kam Shakira nochmal namentlich vor. Außerdem Elton John, Ringo Starr und das DJ-Trio Swedish House Mafia. Der noch viel größere Einfluss dieses Datenlecks auf die Popmusik ist aber ein indirekter. Popmusik übt schließlich immer wieder die Funktion aus, auf politische und gesellschaftliche Missstände hinzuweisen. Die Panama Papers haben offengelegt, wie reiche Menschen ihre Privilegien missbrauchen und damit Ungleichheiten noch verstärken. Und darüber ist gesungen worden. Gebt das Geld zurück, fordert die französische Funkband Shaolin Temple Defenders. Die stilistische Bandbreite der Musik, die sich mit den Panama Papers beschäftigt hat, ist groß. Auch eine Metalband namens Equity hat den Begriff verwendet. Und das schwedische Synthwave-Duo Runners Club 95 hat gleich ein ganzes Album danach benannt. In Deutschland hat der Steuerskandal vor allem in Deutschrap-Tracks Erwähnung gefunden.
Panama Papers, Amsterdam Wacker, alle wollen mich catchen, ist ein anderes Thema.
Brauchen Panama Papers und Steuerzieher, die sind in den Medien, um zu merken, dass nicht Syrer, sondern Bonzen die Misere bringen.
Ich hab mein Geld in Panama, ich hab mein Geld in Panama, Panama Papers, Panama Papers.
Brüder, Handel mit Krypto, Panama Paper.
Manche dieser Beispiele sind keine expliziten politischen Statements. Rapper lieben es, kreative Vergleiche zu ziehen. Dadurch werden oftmals Themen nur gestreift. Und Geld ist im deutschen Rap eh ein Dauerthema. Außerdem gibt es eine Doppelbedeutung von Papers, die auch immer wieder in Songtexten genutzt wird. Trotzdem, die Schere zwischen Arm und Reich ist für viele MusikerInnen nicht nur ein theoretisches Thema. Im Jahr 2022 haben freiberufliche MusikerInnen im Bereich Popmusik in Deutschland im Schnitt knapp 1.000 Euro im Monat verdient. Das ergeben Daten der Künstlersozialkasse. Dazu dürften noch viele MusikerInnen kommen, für die Musik nicht einmal der Haupterwerb ist. die unter der Woche in schlecht bezahlten Jobs in der Serviceindustrie arbeiten, um dann am Wochenende für ein bisschen Fahrtgeld zu spielen. Klar, dass man dann sauer ist, wenn die Reichen ihr Geld auch noch vor den Sozialsystemen verstecken.
Panama, Panama, Panama Papers. Panama, Panama, Panama Papers. Panama, Panama, be alright, but not tonight.
Die Panama Papers, also geleakte Unterlagen, die Steuerskandale aufgedeckt haben und wie die sich in der Popkultur niedergeschlagen haben. Mathis Rabe hat das für uns recherchiert.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Ben Ebeling.
Italien will künftig hohe Geldstrafen gegen Personen verhängen, die Denkmäler und Kunstwerke beschädigen. Die Verursacher sollen mit Bußgeldern zwischen 10.000 und 60.000 Euro an Reparaturen und Säuberung beteiligt werden, heißt es in dem Gesetzentwurf. Hintergrund sind die Anschläge radikaler Klimaaktivisten auf Kunstwerke und historische Kulturgüter. So musste zum Beispiel erst kürzlich der Palazzo Madama, der Sitz des Senats aus dem 15. Jahrhundert, von Farbe gereinigt werden. Die Kosten dafür lagen laut Regierung bei 40.000 Euro. Auch berühmte und wertvolle Gemälde in vielen europäischen Museen waren in den vergangenen Monaten Ziel der Anschläge. Der deutsch-iranische Bürgerrechtler Bijan Moini begrüßt die Pläne der Bundesregierung, stärker gegen Hass im Netz vorzugehen. Mit einer Gesetzesinitiative will Justizminister Buschmann Gerichten ermöglichen, Social-Media-Konten sperren zu lassen, wenn über diese Kanäle Menschen wiederholt angegriffen werden. Moini sagte dazu im ARD-Fernsehen:
Es gibt natürlich verschiedene Abstufungsmöglichkeiten, ob man das für eine Woche, für einen Monat oder gänzlich sperrt. Das hängt sicher von der Schwere des Verstoßes ab. Aber in jedem Fall ist es ein effektives Instrument, weil dann zumindest für eine Zeit von diesem Account kein Hass mehr ausgehen kann.
Der Jurist und Politologe Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Beim Coachella-Festival in Kalifornien sind die Headliner in diesem Jahr erstmals ausschließlich nicht weiße Künstlerinnen und Künstler. Auf Bad Bunny aus Puerto Rico folgen die südkoreanische K-Pop-Gruppe Blackpink und der R&B-Sänger Frank Ocean. Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt, jeweils vom 14. bis 16. und vom 21. bis 23. April. Das Line-up ist an beiden Terminen identisch. Auftreten werden unter anderem auch die Gorillas, Rosalía, Björk und Calvin Harris. 2022 zählte das Festival rund 750.000 Besucher. Anders als im vergangenen Jahr war Coachella dieses Mal aber nicht sofort ausverkauft. Für das zweite Wochenende gibt es immer noch Tickets. Twitter-Chef Elon Musk hat im Streit mit dem britischen Sender BBC eingelenkt. Die BBC hatte sich darüber beschwert, von dem Social-Media-Konzern als staatlich finanziert bezeichnet worden zu sein. Man werde das Label in öffentlich finanziert ändern, kündigte Musk heute in einem kurzfristig anberaumten Interview mit der BBC an. Man versuche, akkurat zu sein. Allerdings war die Bezeichnung einige Stunden nach dem Interview zunächst noch unverändert.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Heute mit Gesa Ufer. Hallo nochmal. Es sind Bilder, die uns irgendwie seltsam vorkommen, ohne dass wir auf Anhieb genau sagen könnten, warum eigentlich. Im Netz geistern Fotos herum, die historische Figuren und Gruppen vermeintlich lebensecht in die Kameras lachen lassen. Pseudo-historische Selfies, also von ägyptischen Kriegern aus der Antike, von spanischen Konquistadoren oder sowjetischen Soldaten. Das wirklich Verstörende an den Porträtierten ist dieses Lachen. Es ist ein sehr breites, vermeintlich herzliches oder offenes Lachen, das aber so gar nicht zum historischen und kulturellen Kontext der Gezeigten zu passen scheint. Was diese Bilder gemein haben, sie sind KI-basiert. Warum sie uns so merkwürdig berühren und was sie möglicherweise noch über computergenerierte Bildproduktion in Zeiten von ChatGPT und Co. sagen, das genau besprechen wir jetzt hier im Kompressor mit dem Bild- und Medienwissenschaftler Roland Meyer von der Ruhr-Universität Bochum. Herzlich willkommen, Herr Meyer.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie mich zum Gespräch eingeladen haben.
Ja, Herr Meyer, wenn wir uns diese Sammlung von KI-generierten Selfies anschauen, welcher Eindruck ergibt sich da für Sie? Waren Sie auch schon auf den ersten Blick so etwas verstört?
Tatsächlich finde ich die faszinierend und irritierend. Ich finde sie auch sehr sprechend und charakteristisch für die Art und Weise, wie KI-Bildgenerierung mit Vergangenheit oder mit dem Fall ja auch sehr fiktiven Vergangenheit umgeht. Nämlich die Imagination ist ja, dass man quasi eine Art Zeitreise machen könnte und das eigene Smartphone mitnehmen und dann ein Selfie mit diesen historischen Persönlichkeiten, Figuren machen kann. Das ist ja im Grunde die Imagination, dass die ganze Vergangenheit uns als eine Art Datenressource zur Verfügung steht, die wir sozusagen jetzt mit technischen Mitteln wiederbeleben können. Und das ist im Grunde sehr stark, glaube ich, eine Fantasie, die in diese Technologien eingeschrieben ist und die hier gewissermaßen ja fast auf den Punkt gebracht wird, diese unmittelbare, quasi auch distanzlose Verfügbarkeit der gesamten menschlichen Geschichte in einem Bild, das dann aber im Grunde den visuellen Klischees der Gegenwart entspricht. Weil was da passiert, ist ja, dass eine ganz zeitgenössische Bildform, das Selfie, die hochgradig kulturell kodiert und voraussetzungsvoll ist, rückprojiziert wird auf alle möglichen Vergangenheiten.
Ja, und es ist insofern auch vielleicht so merkwürdig, weil natürlich jetzt mal jenseits der Tatsache, dass wir auch junge ägyptische Krieger sowieso nicht auf einem Foto abgebildet finden können, weil es damals einfach noch nicht diese Technik gab, aber dass dieses Lachen selbst uns auch so seltsam berührt. Da ist viel drüber geschrieben worden. Da gibt es auch Anthropologen, die sagen, diese Art Lachen ist einfach kulturell gar nicht entsprechend dem, wie man damals wahrscheinlich lachte. Aber ich finde auch einfach sehr, sehr interessant nochmal die Frage, wie es überhaupt zu solchen Fotos kommen kann. Ist das ein, wie da oft zu lesen war, typisch amerikanisches Lachen?
Den Eindruck kann ich durchaus teilen. Und die Frage ist sozusagen, nennt man es amerikanisch? Für mich ist es auch eine Art Social-Media-Lachen. Es ist ein Lachen, was möglicherweise typisch ist für Selfies. Und ganz zweifellos hat die Software von großen Mengen von Selfies, von authentischen und wahrscheinlich auch von sehr vielen gestellten Selfies gelernt, dass so ein übertriebenes Lächeln typisch ist für die Bilder, die als Selfies beschrieben werden. Diese Software lernt ja auch sehr, sehr stark von Stock Photography Datenbanken. Und da gibt es natürlich auch sehr viele sozusagen gestellte, inszenierte Selfies. Und von dieser Kombination Bezeichnung Selfie und einem typischen Bildformat, dazu gehört dieses Lächeln, dazu gehört aber auch natürlich die Verzerrung, dazu gehören die ganz bestimmten Posen und Haltung. Von diesem Bildformat hat es die Software gewissermaßen ein Muster abstrahiert, was sie jetzt anwenden kann, was sie übertragen kann auf andere Bilder. Und dann kombiniert sie gewissermaßen dieses Selfie-Format, und dazu gehört offenbar dieses typisch ja, amerikanische Lächeln, mit Bildvorstellungen, die auf bestimmte historische Epochen bezogen sind. Wobei das natürlich dann eben auch keine historischen Bilder sind, sondern Bilder aus Filmen, aus Illustrationen, vielleicht auch aus Computerspielen, die zum Beispiel diese ägyptischen Krieger oder Wikinger zeigen.
Diese KI-Programme, die jetzt zum Tragen kommen, die speisen sich vor allem mit Daten aus den USA. Die Bildproduktion dieser KI-Welt, ist die dann das Ergebnis einer ganz starken Amerikanisierung, oder?
Ich denke, das müsste man tatsächlich noch genauer erforschen und auch vielleicht experimentell erproben, denn tatsächlich sind ja auch viele der Datenbanken gar nicht einsichtig und zugänglich. Also welche Datensätze zum Beispiel Midjourney oder DALL-E für das Training genutzt haben, wissen wir gar nicht. Man kann das sehr stark vermuten, und es gibt für andere KI-Modelle auch Statistiken, dass es da ein ganz großes Übergewicht von US-amerikanischen Datensätzen und dann auch europäischen und dann sozusagen für den Rest der Welt wird es immer dünner gibt. Und natürlich sozusagen führt das zu ganz bestimmten auch in der Hinsicht kulturell verzerrten Vorstellungswelten. Eine interessante, eben aber auch nur Anekdote, die mir da einfällt, stammt von einem in der Sowjetunion geborenen Medientheoretiker, der ja über längere Zeit versucht hat, seine eigenen Kindheitserinnerungen an die 60er und 70er Jahre in der UdSSR mittels Midjourney gewissermaßen wieder zum Leben zu erwecken. Und er hat erzählt, das ist gar nicht so einfach, sozusagen die Bilder, die ihm im Kopf noch sind, mit diesen Tools wieder hervorzuholen, weil die eben sehr stark geprägt sind von einem Bild der Sowjetunion, das aus amerikanischen Filmen und aus westlichen Nachrichtenmedien stammt. Und dann ist dann eben das typische Klischee, was sofort kommt, der Kreml oder sind Moskauer Zwiebeltürme. Aber es sind vielleicht nicht unbedingt die Plattenbauten in der Provinz, die sozusagen seine Kindheit geprägt haben. Also da gibt es sozusagen eine kulturelle Bildwelt, die ganz stark auf jeden Fall westlich geprägt wird und die mit all ihren Klischees dann eben auch die Imagination dieser Software von anderen Kulturen bestimmt.
Eine Verfälschung der Realität in der KI-Welt, spricht man offenbar auch von Halluzinationen. Was genau ist damit gemeint?
Also das ist ursprünglich ein technischer Begriff, aber er kann ja sehr gut beschreiben, was überhaupt diese Techniken machen. Also sie generieren ja auf Basis sozusagen vorhandener Muster und Daten Neues und gewissermaßen interpolieren sie das. Das heißt, sie suchen sozusagen nach dem, was zwischen den Mustern und Bildern als Möglichkeit besteht, mit denen sie trainiert wurden. Und dabei schaffen sie sozusagen Neues, gewissermaßen Neues aus der Rekombination des Alten und des Vorhandenen. Und dabei entstehen ganz seltsame, häufig auch überraschende oder vielleicht auch witzige Artefakte. Also ein sehr schönes Beispiel, was ich heute gerade gesehen habe, stammt von dem Kulturwissenschaftler Jakob Birken, der das auf Twitter geteilt hat. Der hat, vielleicht erinnern Sie sich an diesen Sketch von Loriot über den Lottogewinner, diese Szene, dass der Papst in Wuppertal eine Herrenboutique eröffnet, tatsächlich von Midjourney visualisieren lassen. Ja. Und das in einem Original 70er-Jahres-Setting, was auf diesen Bildern wunderbar authentisch sozusagen für unser Bildgedächtnis wiedergegeben ist, inszeniert. Er hat aber einfach nur Pope eingegeben. Das heißt, der Papst, der da zu sehen ist, sieht doch irgendwie dem gegenwärtigen Papst Franziskus sehr ähnlich. Das ist das eine, was sozusagen dann ein ganz seltsamer Clash der Zeiten ist. Und auf dem einen Bild sieht man dann tatsächlich auch, wie eine der Zuschauerinnen durchaus in einer typischen 70er-Jahre-Frisur und Anmutung so etwas in der Hand hält, wo man denken müsste, ja, das ist ein Smartphone, mit dem sie da gerade fotografiert. Also da ist sozusagen eine Vermischung der Zeiten und Räume, die auf der Basis letzten Endes von Mustererkennung und Wahrscheinlichkeiten dann diese fast traumähnlichen Fehler generiert, die durchaus aus faszinierend und witzig sein können.
Ja, das, wie Sie es schildern, ist in erster Linie kurios und lustig, aber irgendwie kommt es ja doch da auch offenbar immer wieder zu ungewollten Zuschreibungen, die sich auch verfestigen können und die ungute Auswirkungen möglicherweise haben auf die Realität, oder?
Ja, absolut. Also bei Bildgenerierung ist klar, dass es im Grunde ein Prozess ist der Verstärkung von Klischees und Stereotypen. Man kann da bis zu einem gewissen Grad gegen angehen, aber letzten Endes lernen diese Systeme aus großen Mengen von Bildern aus dem Internet, wie zum Beispiel eine typische erfolgreiche Person auszusehen hat. Und wenn man dann das Porträt einer erfolgreichen Person von ihnen abfragt, naja, dann produzieren sie Bilder von weißen Männern mittleren Alters. Das entspricht sozusagen bestimmten Klischees, die man dann auch in Stockphotography oder anderen sozusagen Datengrundlagen finden kann, aber ist natürlich ein Problem, wenn sozusagen diese Arten von Klischees immer weitergetragen werden. Andersrum, wenn man sozusagen nach einer traurigen Person fragt, bekommt man überwiegend tatsächlich weibliche Gesichter. Also diese Arten von Geschlechterstereotypen, die da verfestigt werden, sind vielfach beobachtet worden, vielfach kritisiert worden. Zum Teil reagieren die Firmen darauf. Zum Teil aber auch sehr oberflächlich. Also bei DALL-E zum Beispiel ist es so, dass man davon ausgeht, dass in den Prompt, also in die Bildbeschreibung, die man eingibt, quasi im Hintergrund, ohne dass die Userinnen das mitbekommen, so Attribute wie zum Beispiel Black, African American oder Female, also schwarz, afroamerikanisch, weiblich, mit reingeschmuggelt werden, um die Ergebnisse diverser zu machen, als sie eigentlich wären, wenn man die Software sozusagen sich selbst überlassen würde. Da wird sozusagen also nachgesteuert gewissermaßen, um diese diskriminierenden Effekte bis zu einem gewissen Grade ja aufzuheben oder zu entkräftigen. Das funktioniert aber sehr oberflächlich und eben doch bei weitem nicht in allen Fällen. Also es gibt, weil die Datengrundlage ungleichgewichtig ist und weil sie eben vor allen Dingen visuelle Klischees und Stereotypen beinhaltet, mit denen wir ohnehin tagtäglich zu kämpfen haben, kommt es zu solchen Verzerrungen, die dann eben letztlich nochmal verstärken in dem Maß, in dem diese Bilder immer mehr zirkulieren.
In den USA beginnt der Einsatz künstlicher Intelligenz auch in Bewerbungsverfahren üblich zu werden. In welcher Weise und welche Gefahren schlummern da? Ich glaube, das können wir jetzt schon ungefähr erahnen von dem, was Sie gesagt haben. Aber können Sie uns vielleicht doch noch mal konkret schildern, welche Probleme sich da ergeben?
Ja, das ist im Grunde jetzt damit ein ganzer Komplex angesprochen, der jetzt weggeht von der Frage der KI-Bildgenerierung und eher zur Frage, das habe ich in meinem Buch über Gesichtserkennung auch besprochen, der Mustererkennung, Bildanalyse, insbesondere auch von Gesichtern und Mimik. Also es gibt dieses ganze Feld der KI-Emotionserkennung zum Beispiel, das hochproblematisch ist, weil es auf eben auch sehr schwierigen kulturellen Voraussetzungen basiert. Da gibt es die Idee, dass es sogenannte Basisemotionen gibt und davon auch nur 6 oder 7 Stück, also Wut, Freude, Trauer und so weiter, und dass die sich an ganz bestimmten Muskelbewegungen zum Beispiel festmachen lassen. Das ist eine Idee aus den 1960er Jahren von einem Psychologen namens Paul Ekman, der das glaubte, auch sozusagen empirisch beweisen zu können, dass diese Emotionen kulturübergreifend wiedererkannt werden können. Er hat dafür Schauspielerinnen vor der Kamera bestimmte Mimiken einnehmen lassen und diese Fotos, die dabei entstanden sind, dann Menschen unterschiedlicher Kulturen vorgelegt und die konnten dann sozusagen relativ zweifelsfrei dieses aber eben auch sehr übertriebene Lächeln oder diese sehr übertriebenen Ausdruck von Wut wiedererkennen. Das wurde seitdem vielfach kritisiert und problematisiert, denn natürlich verkennt es völlig, was so etwas wie Freude individuell heißt, was es aber auch sozial heißt, wie es unterschiedlich kulturell kodiert wird und welche Bandbreite von menschlichen Emotionen es gibt. Aber genau diese reduktionistischen, vereinfachenden Modelle von Mimik und Emotionen werden eben in solche Gesichtsanalyse-Software heute eingebaut, weil sie eben sehr praktisch sind, weil sie eine sehr überschaubare Zahl von Klassifikationen, Wut, Freude, Trauer, Überraschung verbinden mit sehr eindeutigen Muskelbewegungen. Und zum Teil sind es genau diese Arten von Emotionserkennung dann noch um andere Techniken ergänzt, die zum Einsatz kommen bei sowas wie der automatisierten Überwachung, wenn es also darum geht, zum Beispiel Gefahrensituationen an U-Bahnhöfen festzustellen, die bei solchen Bewerbungssituationen, also bei Online-Bewerbungsgesprächen, wo die Kandidatinnen dann auf ihre Employability, also ihre sozusagen Einstellbarkeit hin getestet werden und die Software dann einen Score ausgibt, der eben auch auf der Mimik und der Analyse von Gesichtsausdrücken basiert. Oder bei so etwas wie automatisierter Schummelsoftware für Online-Prüfungen von Universitäten auch, wo auch sozusagen das Gesicht quasi gescannt wird und diese mimischen Bewegungen beobachtet und analysiert werden. Und bei all diesen Verfahren sind im Hintergrund diese sehr, sehr reduktiven Modelle, die nur scheinbar kulturübergreifend sind, aber die tatsächlich sozusagen ganz bestimmte, eben auch zum Teil sehr vereindeutigende und übertriebene Mimiken standardisieren und festschreiben. Mhm. Und was dann passiert ist, dass man sozusagen in dem Kontakt mit dieser Software gewissermaßen deren Erwartungen und deren verinnerlichten Normen entsprechen muss, um sozusagen zum Beispiel den Bewerbungsscore zu bekommen oder nicht als schummelnd aussortiert zu werden bei der Online-Prüfung.
Ja, Ihre Schilderungen hinterlassen uns ja jetzt so halb besorgt, halb fasziniert. Auf jeden Fall kann man, denke ich, festhalten, dass KI wie so häufig ein Verstärker von Vorurteilen und von negativen kulturellen Auswirkungen fungieren kann. Wie lassen sich denn diese Fehlentwicklungen eindämmen oder regulieren? Oder ist es jetzt eigentlich schon an der Zeit, die Waffen zu strecken?
Letzteres hoffe ich natürlich nicht. Ich denke, das Problem ist die Art und Weise, wie diese Technologien derzeit ausgerollt werden und sozusagen häufig ohne gründliche Prüfung ihrer zum Beispiel diskriminierenden Effekte und ihres Bias auf den Markt geworfen werden. Und die Art und Weise natürlich auch, wie mit Kritik umgegangen wird. Also Forscherinnen wie Timnit Gebru zum Beispiel, die bei Google gearbeitet haben und die massiv sozusagen gerade bei diesen Sprachmodellen interveniert haben, wurden letztlich kaltgestellt und sozusagen sind jetzt eben nicht mehr Teil der Unternehmen. Die interne Kritik findet viel zu wenig statt. Es findet eine massive Monopolisierung dieser Technologien durch große Unternehmen statt, die sich offensichtlich nur sehr zögerlich der Verantwortung stellen, die damit verbunden ist, und die eher darauf setzen, dass man letztlich halbfertige Produkte auf den Markt wirft und dann diejenigen, die am härtesten davon betroffen sind, im Grunde intervenieren und aufschreien und man dann sozusagen ein bisschen nachbessern kann. Und das ist offensichtlich der falsche Weg. Aber das hat was mit eben massiven kommerziellen Interessen zu tun und mit dieser eben in der Hinsicht Sorglosigkeit dieser Unternehmen, die das vorantreiben.
Das Lächeln der KI und ihrer Profiteure. Roland Meyer ist Medientheoretiker an der Uni Bochum und beschäftigt sich unter anderem mit Kunst- und Bildgeschichte. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich.